Und heute geht's um das 9. Gebot. Du sollst kein Falschzeugnis geben wider deinen Nächsten. Ich habe überlegt, was könnten wir uns alles an Prüfverfahren, Zusatzgesetzen und Gerichtsverfahren ersparen, wenn wir nicht lügen würden, wenn es selbstverständlich wäre, die Wahrheit zu reden. Es gäbe keine Finanzkrise, es gäbe keinen Dieselskandal, es gäbe keine Hinterlist, keine Korruption und es gäbe auch keine tragischen Fehlurteile bei Gericht. Apropos Gericht, in diesem Gebot, im vorletzten Gebot, wir finden das im 2. Mose 20, Vers 16, da übersetzt Luther, du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Und da steht für die Lüge hier ein Begriff aus dem Rechtsbereich, aus der Rechtsprechung. Das falsche Zeugnis vor dem Richter. Und da ist einer gemeint, der bei einer Gerichtsverhandlung bewusst die Unwahrheit sagt und der damit auch die Aufklärung verhindert und auch damit ein gerechtes Urteil unmöglich macht. Natürlich durch die Lüge. Aus diesem falschen Zeugnis im 9. Gebot, da folgern manche Theologen, dass es dort nur um ein Lügenverbot speziell in der Gerichtsverhandlung geht. Und aus dieser Abmilderung wird dann schnell ein Recht auf nützliche Alltagslügen gestrickt. Ich kann das exegetisch nicht unterstreichen. Ganz einfach, weil Gott nicht nur im 9. Gebot etwas zur Lüge sagt, sondern durchgängig finden wir zu Lüge und Wahrheit und was Gott das bedeutet in der Bibel sehr viel. Es gibt jede Menge Hinweise, dass Gott die Lüge nicht nur im rechtlichen Zusammenhang, sondern grundsätzlich verabscheut. Dagegen werden dann gerne extreme Notlagen angeführt und da scheint ja manchmal die Lüge tatsächlich der einzige Ausweg zu sein. Das wäre mal ein eigenes Thema, die Notlüge. Man kann aber sagen, aus solchen Extremsituationen kann man kein christliches Recht auf die gute Lüge ableiten. Die Notlüge in verzweifelter Lage eignet sich nicht, um der Lüge grundsätzlich was Positives abzugewinnen. Im 9. Gebot, da zeugt uns schon das kleine Wörtchen wider oder gegen deinen Nächsten die bösartige Zielrichtung der Lüge. Sie ist immer gegen jemanden gerichtet. Sie schadet und sie nützt nicht. Das hat sich übrigens seit Adam und Eva nicht grundsätzlich geändert. Übrigens, dass in unserer Rechtsprechung die Wahrheit bis heute so eine entscheidende Rolle spielt, das liegt auch noch an der spürbaren Prägung durch die Bibel. Wenn jemand über die Bibel ablästert, vielleicht in der Schule oder am Arbeitsplatz, dann darf man das ruhig mal erwähnen, denn er profitiert selbst davon, von der Fairness in unserer Gesetzgebung, die zu großen Teilen auch auf biblische Aussagen zurückzuführen ist. Den Wert, den Gott auf die Wahrheit legt, ist sowas wie ein Schutzschild. Ein Schutzschild gegen Bestechung, gegen Korruption, gegen Rechtsbeugung. Ein Schutzschild gegen Unrecht jeder Art und das kommt allen zugute. Es leuchtet doch ein, dass es nicht egal ist, wer nach einer Straftat verurteilt wird. Das blicken sogar die, die sonst wenig von Gottes Geboten halten. Da ist es interessant, je schlimmer das Unrecht, desto mehr pochen die Leute auf ihr Recht auf Wahrheit, vor allem wenn es um ihr eigenes Recht geht. Gerechtigkeit hat nämlich noch nie ohne die Wahrheit funktioniert. Und deswegen kann auch ein falsches Zeugnis oder man könnte sagen ein falsches Alibi vielleicht gut gemeint sein, aber am Ende schadet es den Opfern und es fördert das Unrecht. Der schwarze US-Amerikaner Richard Phillips, der saß bis 2017 mehr als 45 Jahre unschuldig im Knast. Das muss man sich mal vorstellen. Obwohl er immer wieder verzweifelt beteuert hat, dass er unschuldig ist. Aber ohne glaubwürdigen Zeugen hat man ihm das nicht abgenommen. Jahrzehntelang hat man ihn nicht ernst genommen. Und warum? Man hatte ausgerechnet den wahren Mörder als Kronzeugen eingesetzt. Und dessen Lügen hat man geglaubt. Was für ein unfassbares Elend für Phillips und für seine Familie wegen einer überzeugend vorgetragenen Lüge. Lügen sind umso schlimmer, je überlegter sie sind. Und im Gegensatz zum Irrtum lügen wir immer bewusst. Als einzige Ausnahme könnte man vielleicht so unsere reflexartigen Lügen ansehen. Aber auch da könnt ihr euch vielleicht mal zu Hause im Gespräch am Mittagstisch fragen, woher haben wir eigentlich diesen Reflex? Ihr kennt das alle. Ja? Zum Beispiel ist da die Frage am Telefon, störe ich gerade? Ja, oder noch kniffliger, deine Frau kommt rein und sagt, wie findest du meine neue Frisur? Also nicht jede Frau empfindet es da als Kompliment, wenn man sagt, du bist sogar ohne Frisur noch schön. Ja, es ist schon manchmal wirklich eine Kunst, spontan ehrlich zu sein. Und jeder kennt diese Zwickmühlen, weil man natürlich mit der Wahrheit auch niemanden verletzen will. Aber ich glaube trotzdem, dass es eine Beziehung sehr entspannt, wenn man lernt, ganz ehrlich zu sein, auch bei unangenehmen Wahrheiten. Da ist es einfach nur wichtig, dass man liebevoll und einfühlsam bleibt und vielleicht auch den richtigen Moment abpasst. Und dann schafft man eine Offenheit, die sehr befreiend ist. Ich erlebe das manchmal bei älteren Ehepaaren, die sich einfach alles sagen können und sich trotzdem oder genau deswegen herzlich lieb haben. Ich gebe zu, dass ich da noch üben muss. Und bis ich es drauf habe, da geht es mir manchmal so wie Reinhard May, die Älteren von euch, die kennen den noch, ja, in einem seiner Songs, das so beschreibt. Die Frau meines Freundes Schlüter kocht so unbeschreiblich schlecht, dass ein Sprichwort sagt, bei Schlüters, da erbricht man sich zurecht. Diesmal hat das Scheusal sich selbst übertroffen, dachte ich mir. Nun, fragte mein magenkranker Freund scheinheilig, schmeckt es dir? Aber ja, log ich. Schmeckt ja unwahrscheinlich. Na, dann greif doch noch mal zu. Ist mir das peinlich. Ja, aber Lügen sind selten so harmlos wie hier. Sie sind besonders bösartig, wenn sie bewusst die Nachteile anderer einplanen und erzeugen. Das ist Gott genauso zuwider, wie es uns zuwider sein sollte. Mit der Lüge sollte man deswegen am besten gar nicht erst, auch nicht klein, anfangen. Es ist wie mit den anderen Geboten. Gewöhnst du dich erstmal dran, sie im Kleinen zu brechen, dann dauert es nicht lange, bis es richtig schief läuft. Und damit uns das nicht passiert, hilft uns zum Beispiel Paulus in seinem Brief an die Epheser in Kapitel 4, Verse 23 bis 25. Kann man es weiterschalten? Es ist grün. Naja, wir können es mal aufschlagen, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Er hilft uns, das Wesen der Lüge und die Bedeutung der Wahrheit besser zu verstehen. Wir lesen Epheser 4, 23 bis 25. Ich wähle mal die Basisbibel, die teste ich gerade so ein bisschen, weil sie eine sehr deutliche Sprache hat. Ich versuche es hier nochmal, kommt was? Lasst euch dadurch erneuern, dass Gottes Geist in eurem Verstand, man könnte hier sagen, besser vielleicht auch die Gesinnung, die ganze Gesinnung, wozu der Verstand auch gehört, dass Gottes Geist in eurem Verstand wirkt und zieht den neuen Menschen an wie ein neues Gewand. Denn er ist nach Gottes Bild geschaffen und dadurch fähig zu wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Deshalb sollt ihr die Lüge ablegen. Vielmehr soll jeder die Wahrheit sagen, wenn ihr miteinander redet. Denn wir alle sind Glieder am Leib von Christus. Ich beginne mal mit den ersten Sätzen aus Vers 25. Deshalb sollt ihr die Lüge ablegen. Vielmehr soll jeder die Wahrheit sagen, wenn ihr miteinander redet. Deshalb, sagt hier Paulus, es gibt also einen Zusammenhang mit den Sätzen davor und wir sehen dann auch mit den Sätzen danach. Bevor wir das aber genauer anschauen, vorweg noch was zu den Ephesern. Das waren frisch gebackene Christen in einem sehr heidnischen Umfeld, in der Multikulti-Küstenstadt Ephesus. Das liegt an der Westküste der heutigen Türkei. Und die Christen, die vorher heidnische Götter verehrt hatten, die waren mit den alttestamentlichen Geboten noch nicht so vertraut. Aber Christen sollen sich, egal aus welchem Hintergrund sie kommen, durch ein glaubwürdiges Verhalten auszeichnen. Und deswegen müssen alle Jesus-Nachfolger, wenn sie es ernst meinen, es auch mit den Geboten Gottes ernst meinen und damit das Gute widerspiegeln, was Gott den Menschen mit seinen Geboten mitgeben will. Für Christen ist es eigentlich besonders einfach, weil Jesus sie noch einmal erklärt. Jesus überzeugt uns davon, von der Richtigkeit der Gebote. Freiwillig und von Herzen dürfen wir sie befolgen. Und dazu gehört auch, dass wir aufhören, die Unwahrheit zu sagen. Deshalb, so Paulus, soll jeder die Wahrheit sagen, wenn ihr miteinander redet. Warum? Weil die Wahrheit ein Kennzeichen des neuen Lebens mit Jesus ist. Wer Jesus liebt, behaupte ich, der muss die Wahrheit lieben, sonst stimmt irgendwas nicht. Und damit man sie lieben lernt, muss man auch die Wahrheit über die Lüge kennen. Und dabei hilft uns Paulus hier. Die erste Wahrheit über die Lüge ist, dass sie die Erneuerung des Herzens verhindert. Das, was Gottes Geist mit uns machen möchte. Lasst euch dadurch erneuern, dass Gottes Geist in eurem Verstand wirkt. Vers 23. Lasst euch erneuern. Das ist eine Aufforderung, aber nicht im Sinne von reißt euch mal zusammen und sorgt selbst dafür, dass ihr bessere Menschen werdet. Nein, lasst Gott an euch arbeiten. Lasst seinen Geist wirken, damit ihr versteht. Damit ihr die Zusammenhänge begreift, lasst euch eine neue Gesinnung schenken von Jesus. Das heißt, auf die Stimme des Geistes Gottes zu hören, die uns im passenden Moment daran erinnert, was Jesus zu dem gesagt hat, was uns vielleicht gerade herausfordert. Deswegen ist es so wichtig, wenn wir uns von Jesus inspirieren lassen wollen, dass wir ihn auch kennen. Dass wir sein Wort lesen, dass uns das ins Gedächtnis kommen kann, was er gesagt hat. Und dann wissen wir oft genauso spontan, wie wir manchmal lügen, wissen wir spontan, was in diesem Moment das Richtige ist. Nur so lässt sich's authentisch leben, was wir glauben. Und dann fangen wir erst an, auch an der Wahrheit wirklich Freude zu haben, weil unser Gott die Wahrheit liebt. Und dann wird es so sein, dass jede Lüge, die uns über die Lippen kommt, unserer erneuerten Seele wehtut. Und wir werden es auch erleben, dass das Aufdecken der Wahrheit jedes Mal unwahrscheinlich befreiend ist. Es befreit auch zum Bekenntnis zu Jesus. Denn ich glaube, wenn wir als Christen im Alltag immer wieder lügen oder rumtricksen, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn man uns nicht abnimmt, was wir von Jesus erzählen. Die zweite Wahrheit über die Lüge ist, dass sie die Schönheit des Menschen zerstört. Jochen, ich fand das vorhin interessant. Du hast ja einen Vers vorgelesen, wo es auch um die Schönheit ging. Den brauche ich unbedingt nochmal. Und zieht den neuen Menschen an, Vers 24, wie ein neues Gewand, denn er ist nach Gottes Bild geschaffen und dadurch fähig, zu wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Es geht hier um den neuen Menschen. Der Mensch, den Gott ursprünglich geschaffen hat, ist durch die Sünde zerstört. Und jetzt kann Gott trotzdem wieder diesen neuen Menschen schaffen, der gerecht und heilig sein kann. Paulus spricht hier die Gottesebenbildlichkeit, unsere Gottesebenbildlichkeit als Argument, finde ich sehr unerwartet, gegen die Lüge. Und da will Gott ja kein körperlich schönes Topmodell aus uns machen, sondern er will uns im Sinne einer inneren Ähnlichkeit mit ihm verschönern. Und diese Schönheit, die soll besonders durch zwei Aspekte glänzen, durch die Gerechtigkeit und die Heiligkeit. Gerechtigkeit bedeutet, dass wir mit Gott versöhnt leben können und dann auch tun, was Gott recht ist. Durch unser gerechtes Verhalten zeigen wir etwas von der Gerechtigkeit Gottes. Und so wie Gott wahrhaftig und gerecht ist, sollen wir es als seine Kinder auch sein. Und wir haben ja schon gehört, dass zur Gerechtigkeit immer die Wahrheit gehört und die Lüge nicht passt. Und Heiligkeit bedeutet dann, so zu Gott zu gehören, dass man es uns abspürt. Und zwar wahrhaftig heilig und nicht gelogen scheinheilig. Damit uns Jesus mit diesen Eigenschaften neu einkleiden kann, müssen wir uns natürlich erstmal reinigen lassen. Ohne Umkehr, ohne Einsicht von Schuld, ohne Buße gibt es kein neues Kleid. Der Schmutz muss weg und er soll auch anschließend von uns fernbleiben. Und ein besonders hartnäckiger Schmutz, der an uns klebt, das ist nun mal der Hang zur Lüge. Die Lüge zerstört und verzerrt auch das Bild von Gott in uns, denn die Gerechtigkeit und Heiligkeit Gottes wird durch Lüge, Hinterlist und Täuschung in unserem Leben unkenntlich gemacht. Wenn wir also in Gottes Augen schön sein wollen, dann muss uns der Heilige Geist die Lust am Lügen nehmen. Lasst uns ihn immer wieder darum bitten. Die dritte Wahrheit über die Lüge ist, dass sie Vertrauen zerstört. Das steht hier jetzt nicht so unmittelbar, aber in Vers 25, deshalb sollt ihr die Lüge ablegen, vielmehr soll jeder die Wahrheit sagen, wenn ihr miteinander redet, ist die Voraussetzung für Vertrauen untereinander. Weil auch Gott uns die Wahrheit sagt und nur so kann er doch unser Vertrauen gewinnen. Stellt euch mal vor, Gott würde uns an allen Ecken betrügen und hinters Licht führen. Was wäre das für eine Gottesbeziehung? Wir könnten das in der Pfeife rauchen. Nur weil Gott uns die Wahrheit sagt, haben wir auch die Garantie, dass sein Wort in der Bibel wahr ist, dass die Bibel kein Märchenbuch ist. Die Lüge würde jedes Vertrauen zerstören, weil Vertrauen genau wie die Gerechtigkeit und die Heiligkeit auf die Wahrheit angewiesen ist. Ich bin zum Beispiel davon überzeugt, dass die Lüge auch an vielen Stellen im Privatleben für ganz großes Unheil sorgt, weil sie das Vertrauen zerstört. Die Lüge ist meiner Ansicht nach der größte Liebeskiller überhaupt. Denn wenn das Vertrauen bröckelt und immer wieder gelogen wird, dann hat auch die Liebe irgendwann keine Chance mehr in dieser Beziehung. Belüge deinen Ehepartner oder deinen Freund, deine Freundin und du setzt mit Sicherheit einen Teufelskreis in Gang. Aus dem musst du so schnell wie möglich mit Jesu Hilfe aussteigen. Und das geht nun mal nur über das Geständnis der Wahrheit, so bald wie möglich. Ich habe versucht, mir das anzugewöhnen, wenn mir eine Lüge über die Lippen kommt, dass ich möglichst schnell die Sache aufkläre. Und ich denke, ach komm, war ja nicht so schlimm, wird der andere gar nicht gemerkt haben. Sprecht es an, klärt es auf und ihr werdet innerlich frei sein und werdet merken, wie wohltuend die Wahrheit ist. Die Lüge zerstört auch Beziehungen zu Menschen, die Jesus noch nicht gehören. Wie soll ich jemand erklären, dass es stimmt, dass Gott mich liebt, wenn ich gleichzeitig auf der anderen Seite bei eBay Sachen mit falschen Angaben verkaufe oder bei Bewerbungen falsche Fähigkeiten vortäusche oder vielleicht auch Tipps zum Versicherungsbetrug ganz cool finde und die noch an andere weitergebe? Das passt überhaupt nicht zusammen. Und Nichtchristen haben hier ein besonderes Gespür für Verlogenheit und Scheinheiligkeit, vielleicht weil sie sich selbst ein neues Leben wünschen. Und wenn wir da als Christen fröhlich weiter tricksen, lügen und betrügen, dann verhindern wir, dass Menschen durch uns zu Gott finden. So viel ist jedenfalls sicher, mit jeder Lüge, auch wenn sie scheinbar überhaupt nichts mit unserem Glauben zu tun hat, erstmal, mit jeder Lüge nehmen wir anderen die Sicht auf Jesus. Wegen unserer Lügen fällt es ihnen schwer, Gott zu vertrauen und sie finden die Wahrheit nicht, die sie frei macht. Die vierte Wahrheit über die Lüge ist, dass sie nicht, aber absolut überhaupt nicht zu Jesus passt. Denn Vers 25, wir alle sind Glieder am Leib von Christus. Niemals hat Jesus gelogen. Die Lüge ist nie sein Mittel gewesen, um Menschen zu gewinnen. Und er will natürlich auch nicht, dass wir das tun. Wenn sein Wort nicht überzeugt, dann dürfen wir es nicht durch Unwahrheiten schmackhafter machen wollen. Zum Beispiel, indem wir Gottes Gericht verharmlosen oder indem wir gleich alle zu seinen Kindern erklären, ob sie an ihn glauben oder nicht. Als Glieder seiner Gemeinde sollen wir uns natürlich auch davor hüten, uns gegenseitig zu belügen, uns zu hintergehen und den eigenen Vorteil zu suchen. Wer Jesus liebt, muss die Lüge hassen. Sie passt nicht zu ihm und sie passt nicht zu Gott. Weil Gott selbst wahr und gerecht ist und deshalb niemals lügt. Wer sich was aufschreiben möchte, der kann hier mal Psalm 119, Vers 160 lesen. Psalm 119, Vers 160. Es gibt noch viele Aussagen, aber die ist sehr deutlich: Gott lügt nicht. Auch sein Sohn Jesus Christus, er ist die Wahrheit, Johannes 14, Vers 6. Und weil sein Geist, der Geist Gottes, der Geist der Wahrheit ist, leitet er uns in alle Wahrheit. So schreibt es Johannes 16, Vers 13. Wie sollte uns Gottes Geist durch Unwahrheiten und Unrichtigkeiten leiten können? Weil das unmöglich ist, bin ich so davon überzeugt, dass das, was uns Gott in der Bibel mitteilt, auch stimmt. Es gibt nämlich kaum was, was offenkundiger gegen Gottes Wesen gerichtet ist als die Lüge. Und an ihrem zerstörerischen Potenzial, da sieht man auch ganz deutlich, wes Geistes Kind die Lüge sein muss. Jesus nennt den Urheber ganz deutlich in Johannes 8, Vers 44. Er nennt dort den Gegner Gottes, den Teufel, den Vater der Lüge. Deutlicher kann man gegen die Lüge eigentlich keine Stellung beziehen. Jesus enttarnt die Lüge als Werkzeug des Bösen, egal wie nett und Verständlichkeit sie daherkommen mag. Und das kennen wir ja auch vom Sündenfall. Als der Teufel gelogen hat, um die Beziehung zwischen Mensch und Gott zu zerstören, das Ergebnis kennen wir. Erst kommt das Misstrauen gegen Gott, dann kommt Schuld und Tod. Der Teufel will uns mit Lügen über Gott und mit Lügen über uns selbst, so wie es Jochen anfangs angesprochen hat, vom Leben abschneiden. Er will uns zerstören, er will uns die Hoffnung nehmen, er will, dass wir aufgeben. Mit der Lüge legt er es darauf an, dass wir fallen, dass wir nicht weit kommen auf dem Weg mit Jesus. Es gibt ja gute Sprichwörter, die nicht unbedingt in der Bibel stehen, die können trotzdem gut sein. Eins gefällt mir sehr gut: Lügen haben kurze Beine. Mir gefällt es, denn es sagt aus, man kommt nicht weit mit der Lüge. Man kommt vor allem nicht weit mit Jesus, weil die bösartigen Folgen der Unwahrheit werden uns irgendwann ausbremsen. Früher oder später fliegt die Täuschung auf, spätestens dann, wenn uns Gott überführt. König David hat das mal sehr schmerzlich lernen müssen. Da war der vertuschte Ehebruch, dann kam der vertuschte Mord und als Folge ein toter Sohn. In Psalm 32, Vers 3 bis 4, da bekennt David danach aufgrund dieser Situation: Denn als ich meine Schuld verschweigen wollte, verschmachtete mein Körper durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand, Gott, lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Ich musste da an so eine Schnecke denken, die im Sommer nach dem Gewitterregen die Straße überquert, die ganz schnell abtrocknet und dann wird es heiß. Und die Schnecke versucht noch ans andere Ende zu kommen, aber sie vertrocknet auf der Straße. Kein schöner Tod. So ähnlich muss sich David gefühlt haben. Und es war für ihn eine Erlösung, dass seine Schuld ans Licht kam und aufgedeckt werden konnte, dass er Gott um Vergebung bitten konnte. Zum Glück gab ihm Gott ein Gewissen und einen Propheten, die ihn daran erinnerten, dass es besser wäre, umzukehren. Und schließlich noch eine Wahrheit über die Lüge, eine sehr gute: Die Wahrheit, dass es ein wirksames Gegenmittel gibt. Und dieses Gegenmittel ist die Wahrheit selbst. Paulus rät, dieses Mittel reichlich anzuwenden. Sagt die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Das klingt so einfach, aber es ist ein Auftrag an uns. Dann ist Jesus auf eurer Seite und der Teufel chancenlos. Das gilt auch für deine Fehltritte und Zweifel auf dem Weg mit Jesus. Wenn du da ehrlich genug bist zu dir selbst und vor Gott, dann wirst du merken, dass dich Jesus nicht im Stich lässt. Du wirst auch merken, dass dein Vertrauen in deine eigene Glaubenskraft wechselt zum Vertrauen in die Kraft Jesu. Da kannst du auf die Wahrheit seiner Zusage bauen, dass du mit Gott versöhnt bist, wenn du dich ihm kindlich anvertraust. Er wird dir auch die Wahrheit über dich selbst und über deine Beziehung zu Gott zeigen. Und was dort nicht in Ordnung ist, das will er in Ordnung bringen, und das tut gut, wenn du das aufdecken lässt. Es wird dir leichter fallen, die Wahrheit zu sagen, auch wenn es im ersten Moment vielleicht schmerzt. Aber es wird dich auch befreien, wenn du weißt, dass es stimmt, dass Jesus dafür am Kreuz gestorben ist, dass er auferstanden ist und die Folgen der Sünde, die letzte Konsequenz, den Tod, überwunden hat. Und das ist bezeugt als Tatsache in der Bibel. Das haben sogar nicht nur seine Freunde, sondern sogar Jesu Gegner bezeugt. Und das finde ich wichtig, dass in der Bibel Wert darauf gelegt wird, dass etwas von mehreren bezeugt ist, um zu zeigen, es ist wahr. Das ist Gott wichtig, genauso wie einem Richter vor Gericht. Ihm ist es wichtig, dass die Zeugen die Wahrheit sagen und dass dann ein richtiges Urteil gefällt werden kann. Ich möchte dir Mut machen, dich auf Jesus einzulassen und die Wahrheit über dich selbst auch an dich ranzulassen. Ich verspreche dir, du wirst ein neuer Mensch. Und du wirst auch jemand werden, der die Lüge je länger, je mehr hasst und die Wahrheit je länger, je mehr liebt. Du wirst, da bin ich absolut sicher, mit der Wahrheit hundertprozentig glücklicher als mit der Lüge. Und mit der Hilfe der Wahrheit wird Jesus in deinem Leben was sehr Schönes aufbauen. Eine gute Beziehung zu ihm, eine gute Beziehung zu anderen und auch eine gute Beziehung zu dir selbst. So zieht den neuen Menschen an wie ein neues Gewand, denn er ist nach Gottes Bild geschaffen und dadurch fähig zu wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und dieses neue Outfit durch Jesu Input, das wünsche ich dir von Herzen. Amen. Ich möchte noch beten. Lieber Herr, ich danke dir, dass du die Wahrheit bist und uns auch in die Wahrheit einleitest und einführst, über unser Leben, über unseren Zustand in dieser Welt und über die Tatsache, dass du uns retten möchtest und erlösen möchtest, auch von den Folgen der allerersten Lüge des Teufels, erlösen von dem Misstrauen gegen dich. Und wir bitten dich, dass du uns neu machst, dass du uns Mut schenkst, dir zu vertrauen und die Wahrheit anzunehmen. Amen.